Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 100. Oder die Kunst, Quanten zu veräppeln. In den letzten beiden Folgen haben wir uns mit der Kunst beschäftigt, Quantenphänomene zu verstehen. Und das war nicht immer einfach. Aber ganz unabhängig vom Verständnis von manchmal seltsam anmutenden Phänomenen wie Verschränkung oder Superposition, können wir ganz pragmatisch an die Sache mit den Quanten herangehen und sagen, das Wichtigste ist, dass wir sie dazu bekommen, das zu tun, was wir von ihnen wollen. Und genau darum soll's in dieser Folge gehen. Denn der Fortschritt, den wir in Sachen Quanten gemacht haben und machen, ist enorm. Kai Bongs, Direktor des DLR-Instituts für Quantentechnologie.
Letztendlich immer, wenn wir was entdeckt haben als Menschheit, wo wir was Neues messen konnten, was man vorher nicht messen konnte, gab es eigentlich so eine kleine technologische Revolution. Von den Nobelpreisen her, einer der ersten waren halt die X-Rays oder die Röntgenstrahlen. Und heutzutage in jedem Krankenhaus, in jedem Flughafen, in vielen Industrie-Qualitätskontrolleinheiten, ja, also ganz viel breit über unser Leben. Und das geht halt so weiter mit Miniatur-Magnetfeldsensoren, die für unsere hochspeicherdichten Festplatten wichtig waren. Oder auch der CCD-Sensor, der letztendlich die elektronische Bildgebung und dass wir uns halt jetzt online sehen können, das sind alles neue Sensorentwicklungen gewesen, die halt dafür gesorgt haben, dass sich unsere Welt verändert hat.
Und mit der Quantentechnologie
kommen halt ein paar ganz neue Sensortypen dazu, die auf einen Schlag ganz, ganz neue Möglichkeiten öffnen. Also mit Gravitation in den Boden zu gucken, dass ich da halt wirklich entdecken kann, was ist denn da unter mir? Und wie ändert sich das? Wie fließt denn das Grundwasser? Oder gibt es da irgendwelche Tunnel, die gegraben werden oder ähnliches? Mit Magnetfeldsensoren, die so empfindlich sind, dass ich sozusagen in den Kopf reingucken kann und sehen kann, wie das Gehirn halt arbeitet. Ganz neue Möglichkeiten in der Gehirnforschung, was halt insbesondere, wenn man halt dran denkt, mit Alzheimer und Gehirnkrankheiten ganz, ganz wichtig ist für die Gesellschaft, insbesondere bei der alternden Gesellschaft, dass wir da mehr Verständnis entwickeln. Da bekommen wir halt ganz neue Möglichkeiten an die Hand, hier wirklich Diagnostik zu machen.
Diese neuen Möglichkeiten wollen wir nutzen. Klar. Und wie machen wir das? Indem wir Quanten veräppeln. Ich glaube, als mir das erste Mal klar geworden ist, habe ich sogar gesagt, verarschen. Und warum machen wir sowas? Weil wir ein Bose-Einstein-Kondensat brauchen. Lisa Wörner vom Institut für Quantentechnologien.
Ist im Prinzip ein weiterer Zustand der Materie. Wir alle kennen flüssig, gasförmig und fest. Das sind so drei Zustände, die kennen wir alle. Vielleicht kennen manche noch den Plasmazustand. Das ist zum Beispiel, warum Lampen leuchten, warum die Sonne leuchtet. Das ist ein sogenanntes Plasma. Und das Bose-Einstein-Kondensat ist auf der ganz anderen Seite. Da kühlen wir nochmal und dann passiert etwas, was quantenmechanisch total spannend ist. Und zwar können wir ja in der Quantenmechanik Teilchen beschreiben auch als Welle. Wenn wir Teilchen als Welle beschreiben und die jetzt runterkühlen, dann fallen die irgendwann in einen kollektiven Zustand, in das sogenannte Bose-Einstein-Kondensat, wo nicht mehr die einzelnen Teilchen mit einer Wellenfunktion beschrieben werden, sondern alle. Das Ganze geht nur mit einer speziellen Klasse von Teilchen.
Und zwar den
Bosonen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir kennen in der Grundlagenphysik, das ist wirklich aus Grundlagenteilchenphysik, zwei verschiedene Teilchenklassen, die Fermionen und die Bosonen, und die unterscheiden sich im Spin.
Man kann sich das in etwa so vorstellen.
Fermionen, das sind wie Erwachsene. Wenn man einen normalen Bus anschaut, dann steigen die in den Bus ein und dann setzen die sich jeder auf einen Platz und dann sind die da total glücklich und füllen den Bus bis nach vorne auf. Mit denen kann ich keinen so einen kollektiven Zustand erreichen, weil die immer noch alle ihre eigene Wellenfunktion haben. Selbst wenn ich das kühle, wenn ich zurückgehe in das Teilchenbild, dann fangen die ganz hinten an in der letzten Reihe und füllen das nach vorne auf, den sogenannten Fermisee. Dann haben die aber alle nicht den gleichen Zustand. Die sitzen alle nicht im gleichen Sitz.
Soweit, so logisch. Nicht derselbe Sitz heißt nicht derselbe Zustand.
Während auf der anderen Seite Bosonen, also ganzzahlige Spin-Teilchen, Spin 0, Spin 1, Spin 2, die sitzen alle, wenn ich sie gekühlt habe, ganz hinten im Bus auf dem gleichen Sitz. Bisschen zu vergleichen mit so einer Gruppe Jugendlicher, die morgens in die Schule fährt, die alle wahnsinnig, die richtig coolen Jungs, die ganz hinten im Bus sitzen und die sitzen auch alle aufeinander. Dann sitzen die alle im gleichen Stuhl und dann kann ich das eben zurück im Teilchenbild mit einer Wellenfunktion beschreiben, weil ich weiß genau, was passiert.
Es ist übrigens eine Sache, mit Lisa Wörner über Bose-Einstein-Kondensate zu sprechen. Aber eine ganz andere ist es, wenn man mit ihr vor einem Exponat auf der Hannover-Messe steht, das im Prinzip das Herzstück ist von Baikal, dem Kalte-Atome-Labor, über das wir bereits in einer vergangenen Folge gesprochen haben. Der erste Schock, Das Ding ist viel kleiner, als man es sich vorstellt. Das ist ungefähr der gleiche Effekt wie bei Popstars oder Schauspielern, die man im echten Leben kennenlernt. Und dieses Ding, das kleiner ist als, sagen wir, ein Mikrowellenofen, ist also ein Quantenknast, ein, pardon, Fluxkondensator, ein Spiegelkabinett, in dem die elementarsten Bestandteile unserer Wirklichkeit, naja, eben nach Strich und Faden verarscht werden. Und zwar so, kalt muss es sein, nicht kühlschrankkalt. Was man für ein Bose-Einstein-Kondensat braucht, bewegt sich
so im Millikelvin-Bereich, also eine 0, dann 2 Nullen, dann eine 1 und dann ein Kelvin, sowas wie minus 231 Grad Celsius. Bei den Bose-Einstein-Kondensaten kommen wir dann da so in den Nano-Kelvin-Bereich. Also da wird das richtig, richtig kalt. Und das ist nichts, was ich mit einer externen Kühlung herstellen kann. Mit einer externen Kühlung, wenn man da mit Helium kühlt, dann kommt, sind 3 Kelvin. Da sind wir da immer noch Größenordnungen von weg.
Tatsächlich?
Klassifizieren sich alle Teilchen, die wir kennen, in Bosonen und Fermionen. Und hinterher ist die Unterscheidung ein kollektiver Zustand. Das heißt, wenn ich 2 Fermionen, die einen halbzahligen Spin haben, zusammenstecke, bekomme ich ein Boson raus. Deswegen ist das Wasserstoffatom, das einfache Wasserstoffatom, ein Proton, ein Elektron, ist ein Boson. Und jetzt kann man das durch die Elemente durchmachen. Und das, was wir uns anschauen, ist Rubidium.
Rubidium hat man sich ausgesucht.
Weil wir das gekühlt bekommen. Und die Kühlung machen wir eben nicht, wie gerade beschrieben, die machen wir nicht sympathetisch, also nicht dadurch, dass wir ein anderes System runterkühlen und dann das extern kühlen, sondern wir kühlen mit sogenannter magneto-optischen Fallen. Das heißt, wir stecken die Teilchen in ein Magnetfeld, dann sind die erstmal örtlich gefangen, dann kommen die nicht mehr weg. Das finden wir schon mal ganz prima, weil so halbstarke, da möchte man schon auch ganz gerne wissen, wo die sind. Also wir fangen die erstmal örtlich in ein Magnetfeld.
Da geht's also schon los mit der Kunst, die Quanten an der Nase herumzuführen. Nachdem wir sie eingefangen haben,
muss ich sie noch kühlen, weil bisher ist das tatsächlich wie so ein kochender Topf mit Wasser. Das Wasser kann oben so ein bisschen rausbubbeln. Jetzt muss ich das Wasser da drin kühlen oder die Atome eben in dieser Falle kühlen. Was ich dafür mache, ist, ich benutze Laser. Man benutzt die sogenannte Dopplerkühlung. Das heißt, wenn man sich so ein Atom anschaut und man beschreibt das quantenmechanisch, kommt man sehr schnell dahin, dass es Zustände gibt, auf denen die Elektronen sitzen können.
Ein bisschen vergleichbar ist das mit dem etwas in die Tage gekommenen Bohrschen Atommodell. Das heißt,
je weiter außen das Elektron auf diesem Ringen sitzt, desto weniger stark ist es gebunden, desto mehr ist das Atom angeregt.
Nun kann man
durch gezielte Anregung und dann Relaxation des Atomes dafür sorgen, dass diese angeregten Elektronen in dem Atom in den Grundzustand runterfallen.
Den ersten Schritt hätten wir damit geschafft.
Wir reden über Temperatur und gleichzeitig aber auch über Vorwärtsgeschwindigkeit. Mit diesem System konnten wir jetzt erstmal die internen Freiheitsgrade kühlen, dass die alle intern auf Null sind. Damit können die sich aber extern noch bewegen. Das heißt, was wir jetzt auch noch zusätzlich tun, ist, dass wir denen ein bisschen zu wenig Energie geben. Da kommt das Wort der Dopplerkühlung rein, dass wir durch die Dopplerverschiebung denen vorspielen, wir würden ihnen die richtige Energie geben, da sie sich aber auf uns zubewegen, können wir ein bisschen zu wenig reinstecken und dann wird im Prinzip die kinetische Energie in optische umgewandelt, beziehungsweise die gerichtete Vorwärtsbewegung in eine isotrope Bewegung umgewandelt, was dann auch noch die externen Zustände kühlt.
Und dann haben wir sie, denn jetzt
haben die Atome nicht mehr genügend Energie, um in dem Potential die Wände von dem Gitter hochzulaufen. Sie werden so ein bisschen depressiv. Sie können die Wände nicht mehr hochlaufen, sie haben nicht mehr genügend Energie und müssen unten bleiben. Und dann kann ich noch was ganz Gemeines tun, dann kann ich nämlich diese Falle aufmachen. Und dann nennen wir das evaporatives Kühlen. Das heißt, alle die, die noch so viel Energie haben, die eigentlich gar nicht haben will, die uncoolen Jungs, die lasse ich einfach frei und mache die Falle wieder zu. Und damit erreiche ich die Transitionstemperatur, weil ich dann im Mittel die tiefe Temperatur habe und alle in dem gleichen Zustand sind.
Und für das, was nun kommt, müssen wir noch mal kurz ein wenig Schulwissen auffrischen. Liebe Kinder, heute geht es um den Doppler-Effekt.
Das ist, wenn ein Auto an uns vorbeifährt, dann hört man dieses diese Änderung der Frequenz.
Je nachdem,
ob es von hinten auf mich zufährt oder ob es vorne von mir wegfährt. Auch diese beiden Frequenzen hören sich unterschiedlich an.
Wenn ich mich also auf ein Objekt zubewege,
was irgendetwas aussendet, in unserem Fall einen Laser, kann aber auch jede andere Frequenz sein, dann ist durch das darauf zubewegen, sehe ich die Wellentäler und Wellenberge schneller. Damit ändert sich die Frequenz. Das ist die Dopplerverschiebung.
Hinzu kommt,
diese Frequenzänderung bedeutet bei Licht auch immer eine Energieveränderung, da die Energie linear proportional zur Frequenz ist.
Und übersetzt heißt das,
dadurch, dass das Teilchen im Prinzip eine höhere Frequenz sieht, sieht es auch im Prinzip ein Photon einer höheren Energie, als ich eigentlich ausgesendet habe. Das tut es nur, weil wir diese Vorwärtsbewegung in der Richtung des Lasers haben. Damit verarsche ich das Teilchen ein bisschen an dieser Stelle, weil ich dem Teilchen suggeriere, dass ich ihm eine tolle, höhere Energie gebe, die zu ihm passt. Aber tatsächlich unbewusst wird es ein Stückchen dieser Anregungsenergie durch die Geschwindigkeit ausgleichen müssen oder durch die Vorwärtsbewegung ausgleichen müssen. Und damit ein Stück der kinetischen Energie in diese Transition reinstecken.
Und dann hängt es mit den anderen Teilchen vollkommen ermattet zusammen rum in der Falle.
Mit denen können wir jetzt ja machen, was wir wollen. Wir haben die jetzt ja richtig gebrochen. Wir haben sie zuerst eingesperrt, dann haben wir sie verarscht und zum Schluss sind sie auch noch deprimiert und haben keine Energie mehr. Das ist super. Wir haben die jetzt in einem Zustand, mit dem können wir jetzt alles machen, was wir wollen.
Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Quanten sind viel zu klein, um irgendwelche Gefühle zu haben. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen müssen wir auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir sie benutzen, um einen Laser ganz exakt zu justieren.
Ich schieße rein, möglichst passend auf diese super scharfe Brennlinie. Die Energie, die ich brauche, es gibt eigentlich nur eine. Da schieße ich den Laser rein und jetzt justiere ich den Laser so lange, bis ich möglichst viele angeregt bekomme. Das kann ich durch verschiedene Sachen sehen. Entweder weil der Laser auf der anderen Seite nicht mehr rauskommt, weil er alles absorbiert worden ist, oder weil ich möglichst viel Emission, also weil die Relaxation dazu geführt hat, dass ich ein möglichst großes Signal bekomme. Das heißt, ich regle jetzt den Laser und damit bekomme ich den genauer, als er vorher war. Weil ich jetzt auf diesen super scharfen Zustand geregelt habe. Das heißt, die Photonen, die Wellenlänge des Lasers wird jetzt spezieller und bleibt genau in diesem Bereich, genau auf dieser Wellenlänge sitzen, für den ich den brauche.
Und das Erste, was wir damit machen, ist
Spuren bauen. Weil dieser Übergang jetzt sehr scharf und sehr genau ist, dadurch, dass sie so kalt sind und nicht mehr wackeln, deswegen wackelt auch der Übergang nicht mehr, kann man da einfach mit einem Laser diesen Übergang treiben. Das sieht man dann und dann justiert man den Laser so lange, bis man möglichst viel von diesem Übergang getrieben hat. Und dann stabilisiere ich damit den Laser.
Die Zeitmessung ist übrigens wahrscheinlich
die älteste der neuen Quantentechnologien, weil Atomuhren werden seit 1967 benutzt und basieren halt auch darauf, dass ich Superpositionen, Zustandsüberlagerungen in Atomen herstelle.
Das ist
letztendlich auch eine der Grundlagen dafür, dass wir mit Satellitennavigation unseren Weg immer finden und dass die Bandbreiten so hoch sind, wie wir sie haben, weil wir halt ganz genau synchronisieren können und dafür sorgen können, dass die Datenpakete schön hintereinander laufen und nicht miteinander kollidieren oder im Chaos enden. Also das ist ganz, ganz wichtig schon für die heutige Technologie. Da arbeiten wir an der nächsten Generation, die nochmal ein Faktor 100 genauer ist als die derzeitigen Atomuhren, die wir dann halt auch in die nächste Generation Satellitennavigationssysteme, aber auch gucken, wie können wir damit auch die Kommunikationsnetze noch weiter verbessern, wenn es dann zu noch höheren Bandbreiten und noch mehr Echtzeit gehen soll vor allem.
Matthias Zimmermann, ebenfalls vom Institut für Quantentechnologien und einer meiner AnsprechpartnerInnen bei der Ulmer Quantenwoche, erklärt mir, dass jenseits der Zeitmessung gilt,
man muss sich schon sehr anstrengen, diese Quanteneffekte auch zu sehen.
Und das, obwohl Quanten eine große Rolle in unserem Alltag spielen.
Zum Beispiel im Transistor, der ja Element unserer Computer ist, eben eine wichtige Rolle.
Und Laser gibt's nicht nur im Institut für Quantentechnologien, die gibt's auch in unserer Hosentasche.
Beim Laserpoint und so weiter, auch da spielen Quanteneffekte eine wichtige Rolle. Also sie sind sozusagen immer so ein bisschen versteckt, weil man sieht nur das Ergebnis davon, aber nicht die eigentlichen Effekte.
Man muss die Quanteneffekte erstmal als solche erkennen.
Allein Max Planck, der damals ja sozusagen vielleicht einer der Urgroßväter der Quantenmechanik ist, der sich sozusagen mit dem Spektrum der Glühlampe befasst hat, erstmal was ganz Klassisches, was ganz Natürliches, konnte man aber mit der klassischen Theorie nicht beschreiben, weil die immer irgendwo divergent wurde und unendlich Energie gebraucht hätte. Und hat dann eingeführt, ja, dann nehme ich doch mal an, dass das Licht nicht als kontinuierliche Energiestrom kommt, sondern in Quanten, in kleinen Energiepäckchen. Und damit konnte er eine Theorie herstellen, mit der man halt dieses Spektrum einer Glühlampe oder eines schwarzen Körpers wunderschön beschreiben konnte.
Und heute haben wir nicht nur die Theorie, sondern auch viele Anwendungen. Und die Anwendungen werden zunehmen. Auf eine, für die die präzise Zeitmessung von enormer Bedeutung ist, freue ich mich besonders. Wenn man
bei autonomen Fahrzeugen Daten austauschen möchte, ja, dann muss natürlich der Zeitstempel auf den Daten stimmen, dass man genau weiß, wann war denn das Auto da und wollte um die Kurve fahren. Weil sonst, wenn meine Uhr anders geht als die von dem Auto, ja, dann treffen wir uns vielleicht doch.
Falls ihr selbst oder jemand, den ihr kennt, sich überlegt, was will ich denn später mal werden? Um mit Quanten zu arbeiten, muss man kein theoretischer Physiker sein.
Früher wurde halt gesagt, die Leute sollen programmieren lernen, dann kriegen sie halt in jedem Fall einen Job. Du hast denen ja auch nicht erzählt, lernt mal die Halbleiterphysik, sondern nutzt das, was da rauskommt. Und da ist mein Pitch für, wir brauchen jetzt die Leute. Wir sind jetzt an der Schwelle, wo wir die Leute brauchen, ja, genug verstehen über die Quantentechnologie, aber hauptsächlich über das, was sie kann, verstehen, dass man halt die neuen Systeme damit erfinden kann. Dass man halt sich überlegen kann, ja, was kann ich denn machen mit so einer guten Uhr als neues Computer? Kommunikationssystem. Was kann ich denn machen mit so einem Supermagnetometer, um halt meine Computerspiele zu steuern oder den Herzschlag meiner Hühner auf dem Hof zu messen und zu sagen, welches zum Arzt muss oder sowas?
Und vielleicht werdet ihr dann eines Tages genauso glücklich in eurem Job sein, wie Kai Bonks beim DLR.
Also ich arbeite hier unheimlich gern. Ist ja auch als Arbeitgeber sehr, sehr hoch gerankt. Mir gefällt es einfach super, die Atmosphäre. Und ich mag halt auch gerne Sachen von den Grundlagen in die Anwendung bringen. Und genau diese Schnittstellenfunktion. Wie kriege ich es denn jetzt raus aus dem Labor und in die Industrie? Da ist natürlich die Raumfahrt schon seit Jahrzehnten immer Vorreiter gewesen. Wir sind halt ein Raumfahrtinstitut, weil wir halt immer die neuesten Technologien nehmen und sagen, was können wir damit jetzt machen? Was können wir damit jetzt messen, um da halt was nach vorne zu bringen? Also wer sowas macht, das in der Praxis dann auch angewandt zu sehen und die Daten benutzt zu sehen, da ist das DLR ganz, ganz toll.
Und mal ehrlich, wer mag das nicht? Quanten veräppeln und damit so viel Gutes erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.